Damit willkommen zu den Tagesthemen. Dietmar Woidke hatte hoch gepokert und er hat gewonnen. Seine SPD liegt bei der Landtagswahl in Brandenburg am Ende doch vorne, weil Woidke klargemacht hatte, sollte das nicht der Fall sein, dann steht er auch nicht mehr für das Amt des Ministerpräsidenten zur Verfügung. Nun kann er weiter regieren, doch wie und mit wem? Die neuesten Zahlen hat wie immer Jörg Schönborn in unserem Wahlstudio in Potsdam. Jörg, was sagen denn die aktuellen Hochrechnungen?
Ja, wir haben es fast mit einem vorläufigen Endergebnis zu tun. Nur 4 von 4.000 Stimmbezirke fehlen, um das hier dann vorläufig amtlich zu machen, nämlich den Wahlsieg der SPD mit 30,9 vor der AfD 29,2, CDU auf dem vierten Platz nur noch 12,1, Grüne raus 4,1, Linke raus 3, Freie Wähler raus 2,6, dritte Kraft das Bündnis Sahra Wagenknecht mit 13,5. Im Landtag von Brandenburg nur noch 4 politische Kräfte vertreten. Die AfD schafft eine Sperrminorität, mehr als ein Drittel der Mandate. Mit ihr will niemand koalieren. Insofern müssen die anderen 3 es schaffen, eine Mehrheit von 45 Sitzen zur Wahl des Ministerpräsidenten zu bilden. Und da gibt es mathematisch eigentlich nur eine Möglichkeit, nämlich die SPD mit dem BSW. Denn SPD und CDU reicht nicht. Da fehlt das eine Mandat, das zur Mehrheitsbildung nötig wäre. Nicht leicht für Dietmar Woidke, das seinen Wählerinnen und Wählern klarzumachen. Die finden nämlich die Zusammenarbeit mit dem BSW gar nicht wünschenswert.
Nun waren das ja nicht die ersten Wahlen in diesem Monat. Auch in Sachsen und Thüringen wurde am 1. September vor 3 Wochen gewählt. Welche Gemeinsamkeiten lassen sich da ausmachen?
Wir sehen eigentlich ein Muster an ganz vielen Stellen. Wenn wir uns die Erfolge der AfD angucken, die es ja überall gegeben hat, dann hat sie bei den Jung- und Erstwählern ganz deutlich diese 3 Wahlen gewonnen. Ich zeige es hier am Beispiel Brandenburg. 32% in der Gruppe der 16- bis 24-Jährigen. SPD weiter hinter die Grünen, die hier mal stark waren, spielen überhaupt keine Rolle mehr. Ich habe mal jetzt nach diesen Wahlen so etwas wie ein virtuelles ostdeutsches Gesamtparlament gebildet, ohne Berlin, weil man dann sieht, dass die AfD in den ostdeutschen Landtagen insgesamt zur stärksten Fraktion geworden ist, mit deutlichem Abstand vor der CDU. Das ist Ausdruck ihrer Stärke. Aber auch das ist etwas, was diese Wahlen ausmacht. Ministerpräsidenten spielen wieder eine zentrale Rolle, wenn sie stark sind, wenn sie weniger stark sind. Das hier ist die persönliche Zugkraft, der sogenannte Kandidatenfaktor, der bei Woidke eben deutlich größer ist als bei den beiden anderen und damit eben auch ein anderes Wahlergebnis erklärt.
Im Land sind die Wahlkämpfe jetzt also erstmal vorbei. Für den Bund ist aber der Wahlkampf jetzt eröffnet. Welche Folgen gibt es da für die Bundespolitik?
Ja, genau. Ein Jahr und eine Woche. Da wird nur in Hamburg zwischendurch voraussichtlich mal gewählt. Und auch da ist die Botschaft aus Brandenburg eine, die für die nächsten Wochen wichtig ist. 56% sagen, die Landtagswahl ist eine gute Gelegenheit, den Regierungsparteien einen Denkzettel zu verpassen. Über die SPD, über Kanzler Scholz haben wir viel gesprochen heute. Deshalb der Blick auf diese Partei, auf die FDP. Sie war zum Zeitpunkt der Bundestagswahl in 13 Landtagen vertreten, jetzt sind 9 übrig geblieben. Die Karte hat viele helle Flecken für die FDP. Das ist fast existenziell. Und bei den Grünen, die etwas besser dastehen, trotz der Verluste, ist es eine Halbierung auf ihrem wichtigsten Kompetenzfeld. Auch hier steht Brandenburg für die anderen Länder vor 5 Jahren noch für die Hälfte der Befragten die kompetenteste Partei, jetzt halbiert, nur noch 22%. Also diese Wahlen haben nicht nur bei der SPD, die mit einem blauen Auge davongekommen ist, sondern auch bei Grünen und FDP tiefe Spuren hinterlassen.
Jörg, vielen Dank für diese Analysen und Zahlen nach Potsdam. Und soweit also der aktuelle Stand. Und wir sehen, auch in Brandenburg steht eine schwierige Regierungsbildung an, weil etablierte Parteien entweder miserabel abgeschnitten haben oder sogar gar nicht mehr im Landtag sind. Über Gewinner und Verlierer, Griet von Petersdorf.
Die Ergebnisse bleiben wohl, wie sie jetzt sind. Nun bleibt er auch das, was er jetzt ist. Ministerpräsident von Brandenburg, Dietmar Woidke.
Wir haben gesagt, wir nehmen diesen Kampf auf. Und daher war unser Ziel von Anfang an zu verhindern, dass unser Land einen großen braunen Stempel kriegt.
Sein Wahlkampf war so: bloß keine Bundesprominenz. Sein Motto: wenn Glatze, dann Woidke. Dazu die Drohung: wenn die AfD gewinnt, dann mache ich nicht weiter. Das funktionierte offenbar. Die AfD landet heute hinter der SPD auf Platz 2. Aber es fehlt nicht viel zu Platz 1. Ein Ansporn offenbar für die Partei.
Die Nationale Front steht, die Nationale Front der BRD. Sie hat noch mal alles zusammengekratzt und wir sind fast gleich stark.
Schwer enttäuscht die CDU mit Jan Redmann an der Spitze. Das Ergebnis historisch schlecht. Am Ende sei es ja nur noch um AfD oder SPD gegangen und um nichts anderes.
Von dieser Polarisierung haben nur die beiden profitiert und die CDU hat darunter wie auch andere Parteien sehr gelitten und musste Stimmen einbüßen.
Das BSW aus dem Stand zweistellig und das, nachdem sich der Landesverband erst vor wenigen Monaten gegründet hat.
Liebe Freundinnen, liebe Freunde, das fühlt sich gut an, oder?
Nicht gut fühlen sich hingegen die Grünen. Stand jetzt sind sie nicht mehr im Landtag vertreten, ein tiefer Sturz. Immerhin sind sie bisher Teil der Landesregierung.
Das ist hart, aber wir sind eine starke Partei und wir werden wie Phönix aus der Asche wieder aufsteigen.
Auch die Linken sind raus. Eine Zäsur. Es wird der erste ostdeutsche Landtag ohne die Linke. Die Gründung des BSW, die Spaltung, dagegen kam sie nicht an.
Es wird ein harter, steiniger Weg. Aber wir haben ja jetzt ein bisschen Zeit.
Die SPD wird sich neue Koalitionspartner suchen müssen. Aber erstmal ist sie erleichtert. Die AfD abgewehrt, wenn auch denkbar knapp.
Und über den Ausgang dieser Landtagswahl habe ich am Abend mit Alice Weidel gesprochen, der Co-Vorsitzenden der AfD. Guten Abend, Frau Weidel.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Wieder ein sehr gutes Ergebnis für die AfD. Allerdings, vor einem Jahr lagen sie in den Umfragen noch mit 12 Prozentpunkten vor der SPD. Was ist da aus Ihrer Sicht schiefgelaufen, dass die SPD sie jetzt doch noch überholt hat?
Es ist überhaupt nicht schiefgelaufen aus unserer Sicht. Das, was Woidke noch gerade einen Prozentpunkt vor die AfD gebracht hat, ist eine taktische Wahlentscheidung für einen polarisierten Wahlkampf. Herr Woidke hat Stimmen von den anderen Parteien gezogen und hat sie dabei ja noch versenkt. Die Grünen sind nicht mehr im Landtag vertreten. Gut, die FDP war vorher nicht drin. Aber schauen Sie sich die Wahlniederlage für die CDU an. Und das alles ist Ergebnis, dass er mal gerade ein knappes Prozentpünktchen vor der AfD gelandet ist. Sie sehen natürlich hier, dass die deutsche Parteienlandschaft im Grundsatz aus zwei Parteien besteht, ist die AfD und die anderen.
Aber die Frage ist, was machen Sie jetzt mit diesem Ergebnis? Sie haben wieder zugelegt, aber wieder keine Aussicht auf Regierungsbeteiligung. Sie sagen, es gibt die AfD und die anderen eben. Reicht Ihnen das, diese Oppositionsrolle?
Nein, das wird uns nicht reichen. Aber wir können auf diesen großartigen Ergebnissen für unsere Parteien aufbauen. Und es gibt uns Rückenwind für die Bundestagswahlen. Sie haben zum Beispiel heute gesehen, dass wir in den Umfragen von INSA für im Bund auf 20% wieder gesprungen sind. Wir sind mit Abstand zweitstärkste Kraft im Bund. Und wir haben das Vertrauen der Wähler hier in den ostdeutschen Bundesländern jetzt bei den drei Wahlen gebunden von 30%. Und auch eine ganz interessante Zahl ist, dass wir vor allen Dingen unter den jungen Wählern zwischen 16 und 24 deutlich dazu gewonnen haben. Das heißt eben auch, dass die Alternative für Deutschland die Partei der Zukunft ist. Die SPD hat ihren Wahlsieg einfach den Rentnern zu verdanken, die sie mehrheitlich auch gewählt haben. Das kann man bei der Wahlanalyse sehr gut sehen.
Und dennoch, auch wenn Sie zulegen bei den Jugendlichen, die Frage ist, müssen Sie nicht irgendwann zu dem Schluss kommen, okay, wenn wir wirklich mitregieren wollen, dann müssen wir uns auch ein wenig ändern, vielleicht weniger extreme Positionen vertreten und auch auf die anderen Parteien zugehen, denn sonst werden die mit Ihnen niemals koalieren wollen.
Naja gut, also diese extreme Position wird uns ja vom politisch gesteuerten Inlandsgeheimdienst zugeschrieben. Und dass wir die Rechtsdurchsetzung an unseren Grenzen seit 10 Jahren einfordern. Also jeder, der für eine Grenzsicherung eintritt, ist ja hier in diesem Land gleich Nazi. Das sind wir ja gewohnt. Dabei fordern wir lediglich die Durchsetzung des Asylgesetzes und des Grundgesetzes ein, was seit über 10 Jahren dank Angela Merkel und jetzt der Ampelregierung sträflich vernachlässigt wird. Was wir mal wieder brauchen, ist Ordnung und Rechtsstaatlichkeit in unserem Land und das nicht nur in der Migrationsfrage. Wir haben hier einen ruinösen Wettbewerb nach unten. Wir betreiben eine unseriöse Wirtschaftspolitik, eine Energiepolitik, die unsere Unternehmen nicht mehr wettbewerbsfähig macht im internationalen Vergleich. Wir haben die höchsten Energiepreise, die höchsten Steuern und Abgaben lassen. Da fragt man sich eigentlich noch, wofür zahlen die Leute eigentlich so hohe Steuern, wenn hier alles um sie herum erodiert? Das sind wichtige Fragestellungen, die die Politik endlich beantworten muss.
Aber die anderen Parteien, die sind da ziemlich geschlossen bei der Haltung Ihnen gegenüber. Und wenn Sie über Wirtschaft reden, zahlreiche Ökonomen beispielsweise warnen vor Erfolgen der AfD, befürchten, dass Bundesländer mit hohem AfD-Stimmenanteilen unattraktiv für Arbeitskräfte werden, dass Unternehmen dort Investitionen zurückziehen etc. Was sagen Sie denen denn?
Ja, es kommt darauf an, von wem solche Volkswirte und Wirtschaftsprofessoren bezahlt werden. Die sind teilweise in politisch abhängigen Instituten und sagen natürlich das, was der Geldgeber ihnen sagt. Wenn Sie sich die unabhängigen Ökonomen anschauen, dann sagen sie ihnen ganz klar, dass die Energiepreise zu hoch sind in Deutschland, dass die Bürokratielast zu hoch ist, dass wir auch vom Ausbildungsstand weltweit so weit zurückgefallen sind, dass hier überhaupt gar kein qualifiziertes Personal mehr akquiriert werden kann. Also wir haben so viele Standortnachteile kumuliert im internationalen Vergleich. Schauen Sie sich Südostasien an, schauen Sie sich die USA an. Die laufen uns allen den Rang ab, während wir, ich muss es einfach so sagen, uns so eine Hippie-Regierung in Berlin leisten. Das hält dieses Land nicht weiter aus.
Die Unabhängigkeit der Ökonomen, die stellen Sie jetzt in Frage. Aber die AfD hat das Thema Migration zu ihrem Hauptwahlkampfthema gemacht. Migration haben Sie angesprochen. Bei den Landtagswahlen hat das jetzt gezogen in diesem Monat. Aber bei bundesweiten Umfragen, ja, da liegen Sie ja eben nicht bei diesen Ergebnissen wie heute in Brandenburg. Das Thema allein wird also nicht reichen, wenn Sie da mehr haben wollen.
Ja, Sie sagen es. Wir sind tatsächlich bundesweit heute auf 20% gesprungen. Wir sind mit Abstand zweitstärkste Kraft hinter der CDU und wir werden den Abstand natürlich verringern. Wir haben den Rückenwind jetzt hier aus den Ostwahlen. Und wenn Sie in unser Programm reinschauen und auch mal wiedergeben würden, das muss ich Ihnen sagen, das vermisse ich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Ja,
das
wäre wir sprechen ja mit Ihnen, Frau Weidel, damit wir danach fragen.
Ja, richtig, aber es wäre auch Ihr Auftrag, einmal das Programm wieder zu spiegeln und unsere wirtschaftspolitischen, finanz-, steuerpolitischen, währungspolitischen Positionen. Die stehen dort schwarz auf weiß. Dort sagen wir ganz klar, dass wir unbedingt mit den Steuernabgaben runter müssen, dass wir ein diversifiziertes Energieangebot brauchen, um überhaupt wettbewerbsfähig zu sein. Und wir müssen unsere Leute wieder sehr gut ausbilden. Das alles wird ja alles gar nicht mehr gemacht. Und allen anderen Parteien fehlt doch, und das gehört doch zur Wahrheit dazu, der politische Wille. Die anderen Parteien sind in der Landesregierung, sie sind in der Bundesregierung und sie setzen einfach gar nicht um. Und die einzige Partei, die umsetzen wird, ist die Alternative für Deutschland. Das sind wir. Und das ist auch der Grund, warum uns immer mehr Wähler ihr Vertrauen schenken.
Sagt die Co-Parteichefin der AfD, Frau Weidel. Danke fürs Gespräch.
Dankeschön, Herr Zamperoni.
Es war auch das Ansehen der Bundesregierung, das den jeweiligen 3 Landesverbänden in Brandenburg ordentlich Sand ins Getriebe gestreut hat in diesem Wahlkampf. 2 der Ampelkoalitionäre sind gar nicht im neuen Landtag. Und die SPD hat gewonnen, obwohl oder gerade weil Bundeskanzler Olaf Scholz im Wahlkampf gar nicht vorkam. Was heißt das Brandenburger Ergebnis also für die Berliner Parteizentralen insgesamt? Oliver Sallet mit Reaktionen.
Im Büro des Bundeskanzlers bleibt das Licht heute Abend aus. Olaf Scholz ist derzeit bei den Vereinten Nationen in New York. Im Wahlkampf hat er ohnehin keine Rolle gespielt. Für die Bundes-SPD ist der Wahlsieg in Brandenburg dennoch eine gute Nachricht.
Es ist wirklich beeindruckend, was dort gelungen ist in den vergangenen, sagen wir, 8 Wochen. Von 20% damaliger Umfrage auf heute über 30%. Es ist wirklich sehr stark.
Gemischte Gefühle über Platz 2 bei der AfD.
Wir sind extrem zufrieden mit dem Ergebnis, aber wir sehen natürlich hier, dass hier taktisch abgestimmt wurde und die Stimmen auf Herrn Woidke gegangen sind. Aber das muss man einfach so akzeptieren.
Für die Union ist es eine bittere Niederlage. Vergiftete Glückwünsche an die SPD mit Blick auf die Bundestagswahl.
Die SPD kann dann noch Wahlen gewinnen, wenn sie Olaf Scholz versteckt. Ich bin gespannt, was uns das für nächstes Jahr sagt.
Der Trend für die Grünen geht auf Bundesebene nach unten. Keine Hilfe für Brandenburg.
Dabei muss man sehen, dass es in den letzten Wochen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Dietmar Woidke und der AfD gegeben hat, dass viele Wählerinnen und Wähler auch taktisch gewählt haben, um einen Wahlsieg der AfD zu verhindern. Man muss aber auch ehrlich sagen, dass wir dabei ziemlich unter die Räder gekommen sind.
Die FDP betont, um auf Bundesebene Erfolg haben zu können, müsse die Ampelregierung ihre Aufgaben lösen, von Wirtschaft bis Migration.
Da erwarten die Menschen konkrete Lösungen und Entscheidungen. Und eine Bundesregierung muss in der Lage sein, unabhängig jetzt von der Farbenlehre, aber eine Bundesregierung muss in der Lage sein, diese Probleme, diese Herausforderungen zu lösen, rasch. Deswegen wird es auch jetzt ein Herbst der Entscheidungen geben.
Und das Bündnis Sarah Wagenknecht, heute Abend wegen Krankheit ohne ihrer Namensgeberin, darf träumen von einer möglichen Regierungsbeteiligung.
Die Entscheidung darüber, was konkret geschieht, wird natürlich in den Ländern getroffen. Das ist ja ganz normal. Aber wir werden natürlich, da wird es Abstimmung geben zwischen Bund und Land, weil wir mit einer Stimme sprechen.
Bundeskanzler Scholz will sich am Montag zum Wahlerfolg seiner Partei äußern. Aus seinem Umfeld heißt es heute, die Stimmung sei gut.
Und dazu jetzt Matthias Deiß in unserem Hauptstadtstudio. Matthias, dieser knappe Erfolg in Brandenburg, was kann die SPD davon für den Bund mitnehmen?
Nun, interessant ist in diesem Zusammenhang, wie sich einer der engsten Vertrauten des Bundeskanzlers am Abend über den Nachrichtendienst X zu Wort meldet. Es geht um Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt und der zieht dort den Vergleich zwischen Woidkes Aufholjagd und der Bundestagswahl 2021, in der es Olaf Scholz ja ebenfalls gelungen war, einen Rückstand aufzuholen und am Ende doch noch zu gewinnen. Die Nachricht oder die Botschaft dahinter ist klar. Die nächste Bundestagswahl ist alles andere als entschieden und am Ende werde Olaf Scholz auch diese Wahl gewinnen. Was Wolfgang Schmidt allerdings nicht erwähnt ist, dass es einen entscheidenden Unterschied gibt. Dietmar Woidke hat diese Wahl hier in Brandenburg eben gewonnen, weil er eben bei den Brandenburgern sehr beliebt ist. Bei Olaf Scholz ist das im Bund gerade eben nicht der Fall. Im Gegenteil, man kann sogar sagen, Dietmar Woidke hat auch gewonnen, weil er sich eben sehr, sehr deutlich von Olaf Scholz distanziert hat. Insofern ist dieses Ergebnis am Ende sicher eins, was Olaf Scholz erstmal etwas Luft verschafft, ihm gleichzeitig aber auch sehr deutlich seine momentanen Defizite aufzeigt.
Dann schauen wir mal auf einen anderen, der auch ins Kanzleramt will. Und was bedeutet denn das Ergebnis für den frisch gebackenen Kanzlerkandidaten der Union, Friedrich Merz?
Also eins ist klar, mit einem derart schlechten Ergebnis hat man in der CDU nicht gerechnet. Wohl damit, dass man in Brandenburg nicht als Sieger vom Platz gehen wird. Deshalb hat ja Friedrich Merz in dieser Woche schon die Entscheidung gesucht und sich als Kanzlerkandidat der Union ausrufen lassen, um eben jetzt nach der Wahl nicht doch noch seinem Konkurrenten Markus Söder die Chance zu geben, sich als aussichtsreicheren Kanzlerkandidaten zu profilieren. Diese Entscheidung gilt jetzt, wird natürlich nicht nochmal angetastet. Insofern war das von Merz sicher eine kluge Entscheidung. Auf der anderen Seite wird er heute gesehen haben, dass es für einen Wahlsieg einen beliebten Spitzenkandidaten braucht. Auch bei seinen Beliebtheitswerten ist ja noch jede Menge Luft nach oben. Da geht es ihm genau wie Olaf Scholz. Und er muss ein zweites bemerkt haben, obwohl er das Thema Migration ja zuletzt sehr stark in den Vordergrund gestellt hat, hat das nicht dazu geführt, dass man das Ruder hat rumreißen können. Im Gegenteil, auch die Wähler trauen es der CDU im Moment noch nicht zu, die Migrationsprobleme besser zu lösen. Auch das wird sich Friedrich Merz sicher ganz genau anschauen.
In einem Jahr ist Bundestagswahl und die Frage ist, ob dann die Ampelkoalition wirklich aber auch noch bis dahin hält und wir vielleicht nicht sogar viel früher wählen, denn wir hören nach dem erneut vernichtenden Ergebnis für die FDP, da rumort's heute Abend bei den Liberalen.
Ja, wenig verwunderlich. Sie landet unter 1%, ist kaum noch wahrnehmbar. Deshalb führt man hinter den Kulissen natürlich Krisengespräche und fragt sich, wie es jetzt weitergeht. Der Druck auf Christian Lindner, der wird ohne Frage zunehmen, die Ampel in Berlin zu verlassen, aus den Landesverbänden, aber auch aus den Bundesverbänden. Man muss heute einfach konstatieren, dass der FDP bisher eine Strategie fehlt, sich aus diesem Dilemma Ampel im Bund eine als ungeliebter Regierungskonstellation herauszubewegen, fehlt. Gleichzeitig scheint es eigentlich kaum vorstellbar, dass es jetzt eine kluge Strategie wäre für Christian Lindner, zu diesem Zeitpunkt die Ampel zu verlassen. Aber das Thema wird in der FDP jetzt mit großem Druck diskutiert.
Matthias, vielen Dank für die Einschätzung und Informationen nach Berlin. Und zum Ausgang der Landtagswahl in Brandenburg jetzt die Meinung von Thomas Baumann vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Hut ab, Herr Woidke. Der Brandenburger Regierungschef hat sein persönliches Schicksal daran geknüpft, dass seine SPD stärkste politische Kraft im Land bleibt. Seine Rechnung ist aufgegangen. Damit hat Woidke ein Zeichen gesetzt. Man muss die AfD möglichst klein halten, wo immer es geht. Der Showdown zwischen der AfD und Woidkes SPD hat allerdings einen hohen Preis. Die SPD hat nämlich auch im Lager von denkbaren Verbündeten Stimmen gefischt und ist somit mitverantwortlich dafür, dass die Grünen und die Linke den Wiedereinzug in den Landtag verpasst haben. Das könnte sich bei der Koalitionsbildung noch rächen. Das Bittere am heutigen Wahlergebnis ist die Erkenntnis, dass die AfD ihre Position in der deutschen Parteienlandschaft festigt. In Brandenburg zieht sie zum dritten Mal in Folge in den Landtag ein, jeweils mit deutlichem Stimmenzuwachs. Ihre Anhängerschaft speist sich vor allem aus der Vielzahl derer, die sich vom Staat und den etablierten Parteien bevormundet fühlen. Kürzlich hörte ich eine Brandenburgerin klagen: Ich will keinen Staat, der mir sagt, wie ich reden und schreiben soll, der mir sagt, womit ich heizen und was ich essen soll. Das Gefühl der Bevormundung ist nach den Erfahrungen der SED-Diktatur hier im Osten besonders stark. Egal, welche Anti-AfD-Bündnisse in den Ländern zustande kommen, die sie tragenden Parteien müssen einen Kompass dafür entwickeln, was sie der Bevölkerung zumuten können und was nicht. Andernfalls übernimmt die AfD die Meinungsführerschaft, treibt die anderen Parteien vor sich her und regiert, obwohl sie nicht am Kabinettstisch sitzt, mit. Die Debatte um eine Wende in der Asylpolitik lehrt genau das und möge uns Mahnung sein.
Die Meinung von Thomas Baumann. Und weitere Nachrichten des Tages jetzt, Jens, mit dir.
Israel und die Schiitenmiliz Hisbollah im Libanon haben sich auch heute schwere Gefechte geliefert. Die israelische Luftwaffe attackierte hunderte Stellungen der Terrorgruppe. Diese schoss ihrerseits Dutzende Raketen auf Israel ab. Dabei wurde auch der Großraum Haifa getroffen. Israels Generalstabschef Halevi kündigte an, die Armee werde ihre Angriffe in den kommenden Tagen weiter verstärken. Im Iran hat es in einer Kohlemine eine schwere Explosion gegeben. Das Unglück ereignete sich in einem Bergwerk nahe der Stadt Tabaz im Osten des Landes. Wie viele Menschen ums Leben gekommen sind, ist unklar. Iranische Behörden sprechen von mindestens 31 Toten. Die staatliche Nachrichtenagentur IRNA berichtete von mindestens 50. In der Mine wurde offenbar Methan freigesetzt, das dann explodierte. Die internationale Staatengemeinschaft will mit neuen gemeinsamen Regeln globale Krisen besser bewältigen. Die UN-Vollversammlung verabschiedete dazu mit großer Mehrheit einen sogenannten Zukunftspakt. Er war von Deutschland und Namibia ausgearbeitet worden und sieht unter anderem Reformen von UN-Institutionen und dem internationalen Finanzsystem vor, ebenso wie Maßnahmen gegen den Klimawandel. Russland lehnte den Plan ab.
Und damit zum Sport. Und da war der heutige Sonntag nicht nur ein sehr sonniger, sondern auch ein sehr torreicher in der Fußball-Bundesliga, vor allem, Julia, in Leverkusen.
Ja, da gab es ein richtiges Spektakel zwischen Meister Leverkusen und Wolfsburg. 7 Tore in 93 Minuten. Und Leverkusen macht dabei seinem Namen als Last-Minute-Mannschaft wieder einmal alle Ehre. Das 4:3 fiel kurz vor dem Schlusspfiff. Vergangene Saison, da waren es genau diese Tore in der Nachspielzeit, die Leverkusen letztlich auch zum Meister machten. Kurz vor Schluss ein Spiel noch zu drehen, das zeigt Nervenstärke. Ein souveräner Sieg aber war das diesmal nicht.
Wieder einmal schlägt Leverkusen spät zu und das nach zweifachem Rückstand.
Wir müssen uns wirklich an die eigene Nase packen und sagen, okay, wir haben zwar gewonnen heute,
Aber so wird es die ganze Saison nicht reichen.
Denn Wolfsburg in Grün ist schnell drin in der Partie mit Amorah rüber vors Tor. Leverkusen trifft, aber Wolfsburg führt nach nur 5 Minuten Nordi Mukiele beim Startelfdebüt in die eigenen Maschen. Leverkusens Antwort mit Granny Xhaka, der liegt quer zu Wirtz, völlig frei und direkt zum Ausgleich. Florian Wirtz, 4. Bundesligator in dieser Saison und Mukiele hält sich dieses Mal raus. 32. Minute, Ecke Leverkusen und Jonathan Tah platziert mit Köpfchen 2-1. Das können aber auch die Gäste. Ecke, Sebastian Bornau streckt sich wieder der Ausgleich. Und kurz vor der Pause lässt sich Matthias Swornberg nicht aufhalten und zieht durch zur erneuten Wolfsburger Führung. Die Werkself ist sichtlich bedient. Wieder Anpfiff. Ecke, Leverkusen, Wolfsburg in der Raumverteidigung, Hinkapje völlig unbedrängt zum 3-3. Kurz vor Ende aber dieses Foul an Leverkusens Frimpong. Gerhard sieht rot und Wolfsburg damit in Unterzahl. In der Nachspielzeit ist es der eingewechselte Victor Boniface, der das Unmögliche möglich macht. In Bedrängnis um die eigene Achse zum späten 4-3 Siegtreffer.
Wesentlich deutlicher ist dagegen der Sieg von Vizemeister Stuttgart ausgefallen. Von wegen, die Balance stimmt noch nicht, wie es die Kritiker moniert hatten. Die Schwaben zerlegen Dortmund regelrecht, gewinnen ihr Heimspiel am Ende mit 5-1. Für Dortmund ist die erste Niederlage dieser Saison besonders bitter, denn sie ist hochverdient.
Der VfB Stuttgart lässt die Muskeln spielen. Gezockt und gezaubert. Den BVB gedemütigt.
Jeder Spieler hat eine überragende Leistung gezeigt. Wir als Team haben zusammen verteidigt, haben zusammen gekämpft. Und dann gewinnst du auch mal so ein Ding gegen Dortmund. Und auch in der Höhe, meiner Meinung nach, verdient.
Der VfB in Weiß. Mittelstädt schickt Nationalmannschaftskollege Undaf auf die Reise. Ein Kullerball ins Glück. Das 1-0 für Stuttgart. Mittelstädt auch beim 2-0 der Vorlagengeber. Demirovic ist der Torschütze. Der BVB ratlos, der VfB rastlos. Flanke, Kopfball, drin. Das 3-0 durch Mio. Nur einmal blitzt die Klasse eines Dortmunders auf. Und der ist ein Ex-Stuttgarter. Girassis Treffer, nur Makulatur. Der VfB Stuttgart brilliert. Mio auf El Bilal, das 4-1. Der herausragende Mio leitet auch den nächsten Treffer ein. Undaf mit dem 5-1. Der VfB Stuttgart feiert eine Glanzleistung gegen Dortmund.
Ja, und Aufsteiger St. Pauli feiert den ersten Punkt in dieser Saison, denn dieser Punkt ist das Ergebnis der Partie gegen einen der vermeintlich Großen in der Bundesliga, gegen Leipzig. Immerhin Champions League-Teilnehmer, Meisterkandidat und auf jeden Fall der Favorit in diesem Spiel. Umso überraschender, dass St. Pauli sogar nah dran war an einem Sieg. Die Hamburger hatten viele Chancen, aber sie konnten keine verwandeln.
Auch ein torloses Spiel kann durchaus Freude machen am Hamburger Millerntor. RB-Trainer Marco Rose hatte gewarnt, den Aufsteiger nicht zu unterschätzen, zu Recht. Nicht Leipzig bestimmt das Spiel, sondern der FC St. Pauli. Allein 3 Großchancen zwischen der 17. und 19. Spielminute haben die Gastgeber durch Saad, Irvine und Eggestein. Noch vor der Pause, Leipzig bis dahin harmlos, ohne große Möglichkeiten, aber die Hamburger einmal, zweimal Afolayan und Eggestein. Aber Gulaschi im Leipziger Tor hält einfach alles und das 0-0 zur Pause. Das Spiel in der zweiten Hälfte ausgeglichener. Leipzig jetzt deutlich gefährlicher vor dem Tor. Baumgartner, aber St. Paulis Vasil hat die Hände oben, genau wie sein Coach Alexander Blessi. In der Nachspielzeit noch einmal die Gelegenheit für St. Pauli. Aber Scott Banks verzieht knapp.
Das Haar in der Suppe ist es definitiv auch, dass wir dieses Spiel hier heute durchaus auch hätten gewinnen können. Und das nicht unverdient gewesen wäre, hätten wir unsere Chancen genutzt. Und das ist der nächste Step.
Ein 0-0, das zu wenig für Leipzig ist. Der erste Punkt für St. Pauli, aber ein Grund zum Feiern.
Die Tabelle: Bayern auf Platz 1 vor Meister Leverkusen, Freiburg und Frankfurt. Union Berlin punktgleich mit Leipzig. Dortmund ist 8. Mainz auf Platz 10, Wolfsburg nun 13. Und in der Abstiegszone, da haben Bochum, St. Pauli und Kiel jeweils einen Punkt. Besorgniserregende Nachrichten gibt es von Marc-André Ter Stegen, denn die neue Nummer 1 im Tor der deutschen Nationalelf, die könnte mehrere Monate verletzt ausfallen. Spanische Medien berichten, der Keeper solle sich erneut am Knie verletzt haben. Bei einem Ligaspiel für den FC Barcelona musste Ter Stegen vom Platz getragen werden. Zur Triathlon-WM nach Nizza. Die Distanz hier, 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und dann noch einen Marathon am Schluss. Und hier musste Laura Philipp aus Heidelberg erst einmal ein paar Freudentränen verdrücken, denn die 37-Jährige hat zum ersten Mal die Ironman-Weltmeisterschaft gewonnen. Glückwunsch dazu.
In der Tat. Und vom Triathlon zum Wetter. Stefan, welche Disziplin hat denn zum Wochenstart das Wetter drauf?
Ja, auf jeden Fall Herbst, Ingo. Es wird deutlich kühler bei uns in den nächsten Tagen. Und wir müssen uns die Oder einmal anschauen, denn die Wasserstände dort steigen und steigen. Wir haben inzwischen am Pegel Frankfurt haben wir die erste Alarmstufe erreicht. Der Scheitel, also der höchste Wasserstand, der wird die Alarmstufe 3 überschreiten. Das wird dann so Richtung Mittwoch, Donnerstag passieren. Also Katastrophen sind nicht zu erwarten, aber die Deiche, die werden gut was zu tun bekommen. Heute Nacht, da setzt von Südwesten her neuer Regen ein, der sich morgen weiter in die Landesmitte ausbreitet. Im Norden und im Osten, da scheint häufiger die Sonne. Dort bleibt es auf jeden Fall trocken, während sich die Niederschläge morgen über der Mitte und über dem Süden intensivieren und auch mal gewittrig sein können. Heute Nacht gehen die Temperaturen bei uns zurück auf Werte zwischen 17 Grad auf Helgoland und 6 Grad in der Altmark. Morgen werden es dann etwa 17 Grad im Schwarzwald und bis zu 26 in Brandenburg. Und die weiteren Aussichten in den nächsten Tagen: am Dienstag neuer Regen, der von Westen rankommt. Am Mittwoch meldet sich hier und da die Sonne zurück.
Stefan, vielen Dank für diese Aussichten zum Wochenstart. Und das waren die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten folgt jetzt das Kulturmagazin Titelthesen Temperamente.
Weitere Analysen zur Brandenburg-Wahl finden Sie auf tagesschau.de.
Und morgen begrüßt dann Julian Jarek-Kasensi an dieser Stelle. Einen guten Start in die neue Woche. Tschüss und
tschüss.
Schönen Abend Ihnen.
Bleiben Sie zuversichtlich.